Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Jetzt geht's erst um den Hitler-Käfer.
Hallo.
Oder sollen wir wirklich mit dem Highlight anfangen, den Hitler-Käfer?
Warte mal.
Guten Morgen. Ich stelle Ihnen heute vor Lucia J. von Seldeneck aus Berlin und Florian Weiß aus Berlin, Autorin und Illustrator von Ich werde über diese Merkwürdigkeit noch etwas drucken lassen. Alles Weitere von den beiden selbst.
Bitte schön.
Vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir es noch rechtzeitig geschafft haben nach unserem Sprint vom Bahnhof mit dem Taxi.
Über den Flughafen.
Und jetzt freuen wir uns, dass wir Ihnen unsere gesammelten Merkwürdigkeiten vorstellen dürfen. Wir haben Tiermeldungen gesammelt, echte Nachrichten über Mensch-Tier-Begegnungen. Und Florian Weiß, ganz offiziell, hat dazu Zeichnungen, oder die waren eigentlich schon als erstes da, Tierzeichnungen mit einer umgebauten Tätowiermaschine gepunktet. Und das zeigt er uns jetzt hier gleich an diesem wunderschönen altmodischen Gerät, dem Overhead-Projektor. Und ich lese dazu die Geschichte dazu vor. Also diese Begegnungen, die wir gesammelt haben, waren vor allem skurrile Aufeinandertreffen von Menschen und Tieren. Teilweise sind daraus bahnbrechende Erneuerungen entstanden oder Erfindungen. Und teilweise erzählen sie auch von dem Staunen den Tieren gegenüber. Und jetzt fangen wir eigentlich mal mit der allerskurrilsten und wahnwitzigsten an, mit wir sagen es noch nicht, das ist ja dann die, oder? Doch, mit dem Hitler-Käfer. Es ist im Jahr 2006 und es geht um José Horváth, der Sohn des Anton Horváth, in den Steska-Höhlen in Čalec in Slowenien. Brombeeren, der ganze Hang ist voll davon, undurchdringliches, dorniges und mannshohes Gestrüpp. Aber nur von oben komme ich unbemerkt zum Eingang der Höhle. Ich muss den ganzen Hang hinauf, dann über die Felsen und auf der anderen Seite wieder herunter. Wenn ich erstmal in der Höhle bin, ist es ein Kinderspiel. Ich weiß genau, wo sie sind. Es ist mein Geheimnis. Ich habe schließlich schon Hunderte dort rausgeholt und an die Fremden verkauft. Zugegeben, in letzter Zeit ist es schwieriger geworden, die kleinen Braunen zu finden. Aber es gibt Stellen in der Höhle, wo früher Hunderte von ihnen lebten. Aber heute ist dort kein einziger mehr. Viel schlimmer ist aber, dass man nur noch in Begleitung von Andrej und den anderen in die Höhle darf. Andrej und seine Nazi-Freunde aus dem Dorf meinen, sie müssten die Höhle beschützen, damit es ihrem kleinen Liebling dort oben gut gehe. Damit er nicht ausgerottet wird, bewachen sie den Weg in die Höhle. Damit er ihnen erhalten bleibt und die Wichtigtour der slowenischen Nationalunion ihm auch noch in 1000 Jahren und noch jedes Jahr am 20. April ihre Opfergaben darbringen können. Im Grunde konnten wir uns nicht beschweren. Es lief gut. Es stimmt zwar, dass es immer mehr wurde mit den Fremden. Sie kamen von überall her nach Čalec. Deutsche, Österreicher, Polen, Italiener, sogar Amerikaner kamen. Aber sie nahmen ja bloß immer ihre Trophäe mit, ließen sich vor der Höhle fotografieren und zahlten uns ein ordentliches Trinkgeld. Jetzt ist alles anders geworden. Nicht nur, dass Andrej und seine Leute sich aufspielen und jedem mit Ärger drohen, der sich ihren neuen Regeln widersetzt. Die Fremden, die vor dem Höhlenaufgang abgewiesen werden, finden natürlich trotzdem Mittel und Wege, um an ihre Käfer zu kommen. Sie finden zum Beispiel mich oder meinen Freund Marco. Wir kennen den Geheimweg über den Brombeerhang, auch bei Nacht. Und mit der neuen Stirnlampe finden wir immer noch das eine oder andere besonders fette Exemplar in den felsigen Gängen. So haben die Brombeeren auch ihr Gutes. Schließlich kann ich jetzt das Hundertfache von dem verlangen, was ich früher für einen Käfer bekommen habe. Und jetzt die dazugehörige Meldung. Willst du den geben?
Ja.
Oder? Nee, du musst das nächste. Das ist jetzt sozusagen der nachrichtliche Beweis. Das ist sozusagen der Ersteintrag von der Benennung des Hitler-Käfers und das ist die Meldung dazu. Schade.
Okay, das ist jetzt quasi in Kurzform die Meldung, die Geschichte, die wir gefunden haben. Als der Ingenieur, Käfersammler und Nationalsozialist Oskar Scheibel im Jahr 1933 einen unbekannten braunen und blinden Käfer in der Skeska-Höhle in Slowenien entdeckt, benennt er ihn, ohne lange zu überlegen, nach Adolf Hitler. In der Erstbeschreibung vermerkt er im letzten Satz, dem Herrn Reichskanzler Adolf Hitler als Ausdruck meiner Verehrung zugeeignet. Nach 1945 werden gleich mehrere Anträge auf eine Umbenennung des Käfers gestellt. Doch nach den international geltenden Regeln der zoologischen Nomenklatur ist eine Änderung der Erstbenennung nicht erlaubt. Auch beim Hitlerkäfer wird keine Ausnahme gestattet. Dies führt dazu, dass der Höhlenkäfer Sloweniens inzwischen vom Aussterben bedroht ist. Seit den 1970er Jahren wird er von Neonazis aus aller Welt als Trophäe gesucht und gesammelt. Bis zu 1000 Euro werden inzwischen für das seltene Höhlentier gezahlt. Soweit zum Käfer.
Ja, das war die Meldung vom Hitlerkäfer. Und wir haben eben diese Meldung gesucht und gesammelt und dann hat uns eben interessiert, wie konnte es sozusagen dazu kommen. Und so sind die Geschichten entstanden, die wir dazu erzählt haben. Die nächste wäre, was haben wir gesagt, der Spatz. Genau, und Florian Weiß hat eben aus einer Tätowiermaschine, ich habe es schon erwähnt, ich erzähle es nochmal, aus Indonesien eine Punktiermaschine gebastelt, indem er statt der Nadel einen Stift dort an den Motor angebracht hat und jetzt sozusagen die Zeichnung alle punktiert. Also da, wo sonst eigentlich die Nadel in die Haut sticht, kommt die Stiftmine. Und das kann man jetzt live beobachten, weil er uns das vorführt. Oh, Sturzflug. Okay. Und jetzt suche ich nach die Geschichte. Ah, die ist ganz hin. 1958, Mai Lin, Schülerin der zweiten Klasse, Provinz Henan, China. Klonk, klonk, klonk. Schon von Weitem hören wir sie. Sie schlagen mit Stöcken auf Töpfe und Kannen. Sie kommen! Xiaolu steht neben mir und blickt über das Feld in die Richtung, aus welcher der Lärm kommt. Meine Großmutter wird sagen, dass ich das für Mädchen nicht gehört. Sie wird schimpfen. Ach was, deine Großmutter kann uns heute gar nichts sagen. Alle im Land machen schließlich mit. Wir gucken uns an und klettern los. Wir müssen oben auf den Bäumen sein, wenn die Erwachsenen hier vorbeikommen. Jetzt hört man sie schon rufen und schreien. Sie schwingen ihre langen Stäbe durch die Luft. Ich bin eine gute Kletterin. Ich hänge sogar die meisten Jungen im Dorf ab. Klong, klong, klong. Der Lärm schwillt an. Sie feuern sich gegenseitig an und sind ganz ausgelassen. Nie hätte ich gedacht, dass unser kleines Dorf zu so etwas zustande bringen würde. Nicht ein einziger ist zu Hause geblieben. Was für ein Freudentag. Ich blicke hinüber zum nächsten Baum. Xiaolu ist auch schon oben. Der Lärm dröhnt in meinen Ohren. Da erblicke ich das erste Nest. Langsam, Zentimeter für Zentimeter, rutsche ich auf dem fast waagrechten Ast vorwärts. Noch ein kleines Stück. Dann richte ich mich vorsichtig auf und berühre mit den Fingerkuppen den Ast über mir. Jetzt nehme ich all meine Kraft zusammen. Ich weiß, dass die Erwachsenen nun schon ganz nahe sind und mich wahrscheinlich beobachten. Ich strecke mich und ja, ich kann mit den Fingerspitzen das Nest zu mir herunterziehen. Ich halte es hoch und zerrupfe es dann lachend mit beiden Händen. Langsam segeln die Federn und Fetzen zur Erde hinunter. Der Jubel ist riesig. Die Erwachsenen stampfen mit den Füßen und machen sich einen Spaß daraus, das Nest mit ihren langen Stecken in der Luft zu zerschlagen. Drüben bei Xiaolu ist es nicht anders. Auch sie hat ein Nest zerfleddert. Es ist ein großartiges Gefühl. Endlich werden die Sorgen ein Ende haben. Nie mehr wird es Hunger in unserem Land geben. Unten stimmen sie das Lied an, das uns alle seit Tagen antreibt. Sie summen die Melodie erst leise und dann immer lauter. Du Mistvogel, Verbrecher seit tausenden Jahren, heute rechnen wir mit dir ab.
Und das ist jetzt, soll ich die Meldung noch vorlesen? Und du machst es fertig.
Mao Zedong, Vorsitzender der Zentralen Volksregierung, verspricht den Chinesen ein Land ohne Hunger. Im Jahr 1957 soll die Massenkampagne Die Ausrottung der vier Plagen zur landwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung beitragen. Vernichtet werden sollen Fliegen, Mücken, Ratten und Spatzen. Die Strategie, überall wird angeordnet, die Nester zu zerstören und die Vögel mit Lärm und Stöcken so lange daran zu hindern, sich irgendwo niederzulassen, bis sie vor Erschöpfung tot auf der Erde fallen. Das ist ein Bild von dieser Aktion. Tatsächlich vernichten die Menschen auf dieser Weise schätzungsweise 2 Milliarden Spatzen. Die Folge? Eine landesweite Insektenplage. Auf der Liste der 4 Plagen werden daraufhin die Spatzen von den Wanzen abgelöst und China importiert Spatzen aus der Sowjetunion.
Ja, was hatten wir jetzt als nächstes gedacht? Haben wir eigentlich noch Zeit? Ja, ne? Jetzt wollen wir den Elefant.
Und nicht nur gibt es Geschichten, wo der, willst du mal, ach nee, du musst ja gleich. Nicht nur gibt es Geschichten, wo sozusagen der Mensch das Tier beeinflusst oder es sozusagen in seiner Umgebung einengt oder zum Aussterben bringt, sondern es gibt, also auch die Tiere reagieren darauf, auf die Begegnung mit den Menschen. Davon erzählt unsere nächste Geschichte. 2015, Janet Cameron, Journalistin in Matambwe, Tansania. Wie jeden Morgen wartet Kadiri schon im Schatten auf der anderen Straßenseite. Ich beobachte kurz durch das Fenster, wie er einmal um den Wagen herumgeht und die Wasserkanister prüft. Wie immer trägt er auch heute ein sauberes, faltenfreies Hemd. Ich blicke an meinen durchschwitzten Sachen hinunter. Eine Woche lang hat mich Kadiri mit seinem Jeep durch das Silos gefahren. Heute ist mein letzter Tag. Die letzte Chance also, um noch eine Herde zu sehen, bevor ich morgen zurückfliege und schon übermorgen wieder in London an meinem Schreibtisch in der Redaktion sitze. Ich trete rauf auf die Straße. Gleich wird die Sonne aufgehen. Jumbo Kadiri, rufe ich und klettere auf den Beifahrersitz. Jumbo, sagt Kadiri und startet den Motor. Eine Woche lang Tansania. Ich habe mit den Wildhütern aus dem Reservat gesprochen. Ich konnte mich mit einigen Dorfältesten unterhalten. Und ich habe 2 ausgewachsene tote Bullen gesehen. Ihre Kadaver faulten in der Sonne, einfach liegen gelassen. Nur die Trophäen, sauber abgetrennt. Der Tourismusminister stellte mir stolz die neueste Präventivmaßnahme vor. Jeder Tourist, der in Tansania einreist, bekommt eine SMS, in der auf die hohen Strafen hingewiesen wird, die ihm auch dann drohen, wenn es nur um den Erwerb von Elfenbein in kleinen Mengen geht. Am Ende der Woche habe ich den Eindruck, dass das weiße Gold hier für alle noch immer eine Art Reservewährung ist. Jeder hat es oder kennt jemanden, der es hat. Jeder kennt den Wechselkurs. Die Sonne erreicht die knorrigen Baumkronen und vergoldet jeden Grashalm bis zum Horizont. Und dann sind sie auf einmal da. Sie stehen an der Wasserstelle, als ob sie jeden Morgen hier stehen würden. Und es sind viele. Kadiri und ich beobachten, wie sie trinken. Ein kleines Kalb spritzt die Großen nass. Und da auf einmal beginnt Kadiri zu reden. Siehst du es? Die Stoßzähne. Selbst bei den großen und ausgewachsenen Tieren sind sie ganz klein, nicht größer als mein Unterarm. Er verstummt. Wir blicken uns an. Kadiri muss nicht weitersprechen, damit ich verstehe, was er meint.
Ja, genau.
Jetzt die Meldung dazu. Neuere Untersuchungen der afrikanischen Elefantenbestände zeigen, dass immer mehr Elefanten deutlich kleinere oder gar keine Stoßzähne mehr ausbilden. Die Biologin Sibylle Quandt hat ermittelt, dass im südafrikanischen Addo-Nationalpark bereits 3 von 100 Elefanten zahnlos geboren werden. Diese Stoßzahnrückbildung bedeutet in Zeiten von Wilderei und Elfenbeinschmuggel einen beachtlichen Überlebensvorteil. In der wissenschaftlichen Literatur mehren sich daher die Stimmen, die die fortschreitende Verkümmerung der Stoßzähne als genetische Anpassung deuten.
Haben wir noch Zeit? Wir könnten noch weitermachen. 5? Ja, was wollen wir denn machen noch? Jetzt haben wir noch den Storch? Ja. Ach so, dann mach doch irgendwas an, aber ich habe die Folie. Dann kannst du mal lesen.
machen wir die Folie. Jetzt lesen wir noch die allererste Meldung, über die wir gestolpert sind sozusagen, über die wir eigentlich erst zu der Idee kamen, diese Nachrichten zu sammeln. Und zwar war das der Pfeilstorch. Und daher stammt auch der bisschen sperrige Titel des Buches. Ich werde über diese Merkwürdigkeit noch etwas drucken lassen.
Ich lese jetzt mal vor. Es ist spät geworden. Auf den Gängen des Instituts herrscht jetzt die vollkommene Stille der Nacht. Vor meinem Schreibtisch bewegen sich die Schatten im Flackern des Lichtscheins. Alle Aufgaben sind erledigt. Alle, bis auf den Brief, den ich noch zu verfassen habe. Diesen Vormittag ist wieder einmal ein Paket vom Großherzog eingetroffen. Seine Schenkungen haben mir es zu verdanken, dass die Sammlung des Museums so schön wächst. Nun werde ich als letzte Tat des Abends noch das Paket öffnen und mich bedanken. Sein Anschreiben beginnt wie immer. Wir übermitteln an Rektor und Konsilium der Universität zu Rostock für ihr Museum einen ausgestopften Storch. Nebst zwei lithografischen Abbildungen von solchen als eine Merkwürdigkeit, wie wir solche an dem Vogel wahrzunehmen. Ich stutze. Mit äußerer Vorsicht öffne ich den Deckel und hebe das eingepackte Tier aus der Kiste. Papier für Papier nehme ich die Schutzhülle ab und sehe sofort, was der Großherzog mit der Merkwürdigkeit meint. Dem Tier, übrigens ein vortrefflich präpariertes Exemplar, steckt ein hölzerner Pfeil mit eiserner Spitze der Länge nach im Hals. Das ist in der Tat höchst merkwürdig, denn das Tier hatte sich an diesen Zustand offenbar gewöhnt und so weitergelebt, mit dem Pfeil im Hals, als ob nichts gewesen wäre. Ich tauche die Feder in das Tintenfass und beginne mit dem Brief. Eure Magnifizienz und eurem hochverehrlichen Konsilium gebe ich gehorsamst Nachricht. Ich blicke hoch, der Pfeil. Etwas stimmt doch nicht mit diesem Pfeil. Wo schießt denn heute noch jemand mit Pfeil und Bogen auf einen Storch? Wahrscheinlich Kinder, denke ich, und will gerade weiterschreiben, als ein ungeheurer Gedanke wie ein Blitz durch meinen Kopf fährt. Ich stehe auf und drehe näher an das Tier heran. Tatsächlich. Jetzt bin ich hellwach und froh darüber, dass ich das Paket nicht früher geöffnet habe, womöglich noch im Beisein eines Kollegen. Denn dieser Pfeil, und das wird mir schlagartig klar, dieser Pfeil ist eine Sensation. Natürlich kann es auch andere Erklärungen geben. Aber wenn nicht, dann ist das, was hier vor mir auf dem Tisch steht, der Beweis, dass die immer noch gültige Erklärung der Wissenschaft für das alljährliche Verschwinden der Störche falsch ist. Der Beweis, nach dem so lange gesucht wurde. Aber davon werde ich in dem Brief an den Großherzog vorerst noch nichts erwähnen. Erst will ich eigene Nachforschungen anstellen, um ganz sicher zu gehen. Oder vielleicht doch ein kleiner Nachsatz am Ende? Einer, der etwas andeutet, aber doch nichts verrät? Ich schreibe, PS, ich werde über diese Merkwürdigkeit noch etwas drucken lassen. Da er nicht dabei ist, das wäre der Pfeilstorch da noch. Aus dem Buch. Genau, die Meldung dazu ist eine kleine Meldung aus dem Jahre 1822. Die allgemein gültige Erklärung für das Fortbleiben einzelner Vogelarten im Winter lautet, die Tiere ziehen sich in die Sümpfe zurück. Dort fallen sie in einen Winterschlaf, aus dem sie erst im nächsten Frühling wieder erwachen. Im Jahre 1822 wird aus Schloss Bodmer nahe der mecklenburgischen Kleinstadt Klütz ein Weißstorch erschossen. In seinem Hals steckt der Länge nach ein hölzerner Pfeil. Wie sich herausstellen wird, ist dieser Pfeil aus tropischem Holz geschnitzt und stammt aus Ostafrika. Der Pfeilstorch liefert den ersten stichfesten Beweis dafür, dass die Störche im Winter bis Afrika fliegen und markiert den Beginn einer wissenschaftlichen Erforschung des winterlichen Flugverhaltens. Der Storch. Danke.
Das Publikum winkt.
Was sagst du?
Publikum winkt.
Na, ich habe sie jetzt Buchhändlerin aus Berlin.
Oh, man hört uns, glaube ich.
Man hört uns schon, ja.
Ja, man hört uns schon.
Jetzt können wir gar nichts Geheimes flüstern. Einen schönen guten Morgen. Wir sind hier so ein bisschen inkognito. Es gibt leider keine Schrifteinblendung für uns, aber wir stehen vorne auch auf dem Plakat und ich kann es ja einfach auch nochmal sagen, wer wir sind. Eva Ruth Wemme zu meiner Rechten, Übersetzerin aus dem Rumänischen. Ich bin Sebastian Gugolz, Verleger des Gugolz Verlages und wir haben ein sehr schönes gemeinsames Projekt, das wir heute hier vorstellen. Ion Luca Caragiale, rumänischer Klassiker, Humbug und Variationen. Dieses Buch werden wir heute vorstellen. Arg viel.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.